Der Glaube ist tot, wenn ihm keine Taten folgen. So schreibt Jakobus an die Gemeinde in Jerusalem. Liebe Hörerinnen und Hörer, in Deutschland läuft der Wahlkampf. Trotz der dramatischen Krisen in der Welt scheint er nur weniger Menschen aufzuregen. So redet man gern vom Phänomen der Politikmüdigkeit. Nicht nur die Kirchen, auch politische Parteien und Gewerkschaften klagen über Mitgliederschwund und immer weniger Bürger gehen zur Wahl. Dafür gibt es eine Reihe von Gründen. Viele Menschen sind überzeugt, dass die eigentlichen Entscheidungsträger gar nicht mehr die Politiker, sondern Wirtschaftsmanager und Banker und deren Lobbyisten sind. Und dass es ganz egal ist, welche Partei man wählt. Noch gravierender ist die Kluft zwischen dem, was die Politik im Wahlkampf sagt und von dem, was nachher tatsächlich passiert. Bei Umfragen, wem die Menschen vertrauen, stehen die Politiker nicht an erster Stelle. Die Kirchen leider auch nicht. Wo die Diskrepanz zwischen Wort und Wirklichkeit zu groß wird, dann gibt es ein Problem der Glaubwürdigkeit. Jakobus stellte das gleiche Problem schon unter den Christen der ersten Gemeinde vor. Da gab es Leute, die sehr beeindruckend über ihren Glauben reden konnten, ja, vielleicht sogar Prediger, Lehrer oder Propheten in der Gemeinde waren, aber ihr Leben stand nicht in der Nachfolge Christi. In seiner Jerusalemer Gemeinde erzählte man sich die Geschichte von dem Ehepaar Ananias und Sapphira. Die wollten vor der Gemeinde prahlen, sie hätten all ihren Besitz der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Aber in Wirklichkeit hielten sie einen großen Teil zurück. Heute würde kein Christ sie deshalb mit dem Tod bestrafen, wie das erzählt wird. Aber die Geschichte will vielleicht exemplarisch zeigen, dass für die erste Christengeneration Glaubensüberzeugungen keine schönen Theorien waren, sondern sich im Leben beweisen mussten. Liebe Hörerinnen und Hörer, bei unseren Betrachtungen zur Sonntagsliturgie wollen wir die Texte aus dem Blickwinkel der Kirche in Afrika lesen. Warum Afrika? Weil in wenigen Wochen in Rom die zweite afrikanische Synode beginnen wird. Bischöfe aus ganz Afrika werden 3 Wochen lang über Versöhnung, Gerechtigkeit und Friede miteinander sprechen. Wer sich für Versöhnung und Friede einsetzen will, muss glaubwürdig sein. Im Arbeitspapier, das die Bischöfe für die Synode vorbereitet haben, stellen sie zunächst mit Bedauern fest, dass die politischen Eliten in Afrika oft in den Augen ihrer Bevölkerung ihre Glaubwürdigkeit verloren haben, weil sie, und ich zitiere, sich nicht wirklich um die Nöte der Bevölkerung kümmern, sondern nur um ihre eigenen Interessen und die Idee des Allgemeinwohls verachten. Sie haben den Sinn für das Staatswesen und für demokratische Prinzipien verloren. Sie kreieren Konflikte, um die eigene Machtposition abzusichern. Ende des Zitats. Politiker, die in diese Kategorie fallen, sind nicht glaubwürdig. Und die Leute hören nicht länger auf ihre Reden. Aber nicht nur afrikanische Politiker sind oft unglaubwürdig. Auch Europa hat in den Augen vieler Afrikaner an Glaubwürdigkeit verloren. Wir Europäer sprechen gerne von Menschenrechten und unterstützen gleichzeitig diktatorische Regime. Wir geben Entwicklungshilfe und zerstören durch unfaire Handelsabkommen die Entwicklung der afrikanischen Länder. Wir reden gerne von Partnerschaft auf gleicher Augenhöhe, wollen aber den Entwicklungsländern keine Stimme in den internationalen Gremien geben. Im Gegensatz dazu genießt die Kirche in vielen Ländern Afrikas tatsächlich einen hohen Grad an Glaubwürdigkeit. Der selbstlose Dienst von Ordensleuten an Kranken und in der Erziehung der Jugend bezeugt mehr vom Evangelium als alle Predigten. Wenn durch Konflikte und Krieg die Menschen aus der Heimat fliehen müssen, dann sind es oft die Gemeinden, die ihnen ihre Kirchen und Pfarrsäle als Notunterkunft anbieten und erste Hilfe leisten. Ein Großteil der AIDS-kranken Afrikas wird von kirchlichen Einrichtungen versorgt. und was die Menschen immer wieder in Erstaunen setzt und von der Wahrheit des Christentums überzeugt, ist, wenn diese Dienste geleistet werden, ohne zu fragen, ob der Notleidende zu meiner Familie oder zu meiner Religionsgemeinschaft gehört. Und das ist in Afrika keineswegs selbstverständlich. Ein Erlebnis als Beispiel. Als junger Missionar war ich zunächst sehr beeindruckt, wie die Leute in meiner Pfarrei sich um die Kranken kümmerten. Da es in der Gegend kaum Straßen gab, trugen oft die jungen Männer die Kranken in einer Tragbahre stundenlang über die Berge bis ins Missionskrankenhaus. Und immer blieben ein Paar beim Kranken und sorgten für ihn Tag und Nacht. Manchmal schliefen sie sogar auf dem Zementboden unter dem Krankenbett. Und ich fragte mich, was habe ich als Missionar diesen Menschen überhaupt zu sagen? Bis ich dann eines Tages auf einer Safari am Rande der Straße eine ältere Frau im Gras liegen sah, blutüberströmt und bewusstlos. Da ich sie nicht auf mein Motorrad laden konnte, ging ich zu den nächsten Häusern und fragte die Leute, ob sie die Frau an der Straße gesehen hätten. Ja, sagten sie, die haben wir da schon am frühen Morgen gefunden. Und warum habt ihr sie nicht ins Krankenhaus gebracht? Ihre Antwort werde ich nie vergessen. Suwachu, sagten sie, das ist keine von uns. Da wurde mir schlagartig klar, was die Botschaft Jesu hier bedeutet. Nämlich in allen Menschen meine Brüder und Schwestern sehen. Und die Solidarität, auch jenseits der Grenzen der Großfamilie zu leben. Liebe Hörerinnen und Hörer, das Arbeitspapier der Synode spricht auch ehrlich aus, wo die Glaubwürdigkeit der Kirche verbessert werden könnte, wo Anspruch und Wirklichkeit immer noch auseinanderklaffen. Mit großem Mut erwähnt es die untergeordnete Rolle der Frauen in kirchlichen Strukturen und den Mangel an Transparenz in der Verwaltung kirchlicher Ressourcen. Die Art und Weise, wie Jesus Frauen als gleichberechtigte Partner in der Evangelisierung behandelte, oder die Aussage eines Paulus, dass es in der Kirche weder reich noch arm, weder Sklave noch Freier, weder Frau noch Mann gibt, das ist heute eine ebenso große Herausforderung, wie es noch am Anfang der Kirche war. Widersprüche zwischen Wort und Tat sehen wir bei den anderen immer sehr schnell. Aber fragen wir uns, wie konsequent wir unseren eigenen Glauben leben. Ich glaube, dass Gott Schöpfer und Geber aller guten Gaben ist. Wie oft zeige ich denn konkret meine Dankbarkeit? Ich glaube, dass alle Menschen die gleiche Würde als Kinder Gottes haben. Aber gilt das auch für den türkischen Nachbarn, für jedes behinderte Kind, für die chronisch Kranken und Sterbenden? Ich glaube, dass der Geist Gottes in mir wohnt. Aber wie oft suche ich die Stille, um ihn hören zu können? Als Christ stehe ich natürlich ein für soziale Gerechtigkeit. Und vielleicht habe ich auch ein bisschen in der neuen Sozialenzyklika von Papst Benedikt gelesen. Aber wäge ich jetzt konkret ab, welche Partei sich nach den Wahlen am ehesten für die Rechte der Armen einsetzt, hier und weltweit? In unseren Diözesen und Gemeinden haben wir jetzt immer weniger Geld. Praktizieren wir im Gottesvolk die Solidarität, die wir von der Gesellschaft erwarten? Oder lassen wir uns nur von Managementkriterien leiten? Viele Menschen haben die Kirche verlassen, nicht weil sie gegen die Botschaft Jesu sind, sondern weil sie von der Kirche, von uns Christen, vielleicht auch von mir enttäuscht wurden. Um Salz der Erde und Licht der Welt zu werden, muss Glaube und Leben, muss Wort und Tat übereinstimmen.